das Spannende ist halt für mich, dass ich das Gefühl habe, dass wir das Potenzial überhaupt noch nicht ausschöpfen. Also wir könnten auch in der Politik viel mehr noch machen, dank den neuen Technologien. Und diese Entwicklung vorwärts zu treiben, das ist eigentlich auch so ein bisschen mein Hauptantrieb.
Begegnungen at Fondetudes. Ein Podcast der Schweizerischen Studienstiftung. Inspirierende Gespräche mit dem Netzwerk der Stiftung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Begegnungen at Fonds d'études. Ich bin Marco Büsch, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Geschäftsstelle der Schweizerischen Studienstiftung mit Schwerpunkt Kommunikation. Kommunikation ist sicher auch ein Schwerpunkt im Leben meines heutigen Gasts. Willkommen bei uns, Nicola Zahn. Es freut mich, dass du heute hier bist.
Guten Morgen, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Nicola, ich stelle dich kurz vor. Du stammst ursprünglich aus Basel, bist aber in Thurgau aufgewachsen. Du hast in Zürich einen Bachelor in Politikwissenschaft und in Genf einen Master in International Affairs absolviert. Du warst im Austausch an der George Washington University in Washington DC und im Rahmen des Mercator-Kollegs in Tallinn, Berlin, Singapur und Paris tätig, unter anderem bei Enterprise Estonia oder der OECD. Beruflich warst du unter anderem bei der Credit Suisse und LK Informatik als Business Consultant tätig. Daneben hast du beispielsweise auch an einem Podcast der Republik mitgewirkt und schreibst ab und an für The Market, einen Wirtschaftsportal der NZZ. Aktuell arbeitest du als Geschäftsführer der Swiss Digital Initiative, SDI, und berätst selbstständig Unternehmen und Institutionen bei der digitalen Transformation. Nicht zuletzt bist du auch Alumnus und Assessor der Schweizerischen Studienstiftung sowie ehemaliger Binding-Stipendiat. Aber beginnen wir doch mit deinem frühen Schaffen. Ich habe gelesen, dass du deine Maturaarbeit damals über Medizinalrobotik verfasst hast. Das ist lange her, nun bewegst du dich beruflich eher im Spannungsfeld zwischen Politik und Digitalisierung. Wie haben sich diese Interessen über die Jahre entwickelt?
Genau, das ist richtig. Die Maturaarbeit heißt im Kanton Thurgau Selbstständige längere Arbeit, SLA. Und diesen Medizinroboter, den Lars, den Laufroboter für die SLA, den habe ich immer noch bei mir zu Hause. Was mich an dieser Thematik damals interessiert hat, war die Kombination aus Technologie und Medizin. Ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, in dem eigentlich alle im Gesundheitswesen tätig sind. Deshalb war das von Anfang an eigentlich so ein bisschen wie mitgegeben als Interesse. Aber ich habe dann persönlich gemerkt, dass mich eigentlich Technologie und internationale Politik sehr stark faszinieren. Das hat dann die Studienwahl ein bisschen erschwert, weil sich diese Dinge ja nicht wirklich kombinieren lassen. Ich habe sehr lange mit einem Maschinenbaustudium geliebäugelt, aber mich dann entschieden, die Politik vorzuziehen und Politikwissenschaften studiert, aber das technische Interesse einfach auf der Seite immer wieder beibehalten. Die beiden Themen sind dann schön bei meiner Masterarbeit zusammengekommen, die ich zum Thema Internetregulierung geschrieben habe und da auch ein bisschen die technischen Aspekte, wie das Internet funktioniert und weshalb das eben auch politische Fragen aufwirft, beleuchten konnte. Und seither hatte ich eigentlich das Glück, dass ich insbesondere seit dem Mercator-Kolleg mich wirklich intensiv mit dieser Schnittstelle zwischen Technologie und Politik befassen kann und das auch weiterhin der Hauptteil meines Berufes ist.
Also das heißt, du wolltest eigentlich nicht verzichten auf gewisse Interessen von dir und hast versucht, alles zu verbinden.
Genau, ja. Also ich finde, das Spannendste ist eben diese Kombination, weil ich glaube, das habe ich dann auch im Studium und in Praktika und im Austausch mit Kommilitonen gemerkt, dass rein nur politikwissenschaftliche, da fehlt mir das Technische, beim rein Technischen fehlt mir das Politische und deshalb versuche ich das wirklich zu kombinieren. Und ja, das Spannende ist halt für mich, dass ich das Gefühl habe, dass wir das Potenzial überhaupt noch nicht ausschöpfen. Also wir könnten auch in der Politik viel mehr noch machen, dank den neuen Technologien. Und diese Entwicklung vorwärts zu treiben, das ist eigentlich auch so ein bisschen mein Hauptantrieb. Und das hat sich insofern seit der Maturaarbeit nicht groß verändert.
Was beschäftigt dich denn in diesem Bereich derzeit am meisten?
Ja, was mich am meisten beschäftigt und was ich auch als die größte Herausforderung sehe, ist die große Lücke, die wir haben im Wissen zwischen den Leuten, die diese Technologien entwickeln und vorwärts treiben und den Leuten, die davon betroffen sind oder sie versuchen zu regulieren. Ich meine, das sieht man schon nur daran, dass es sehr wenig Tech-Journalismus gibt. Es gibt sehr wenige Leute in der Verwaltung oder der Politik, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Wir haben in den letzten Nationalratswahlen sogar das Themenfeld Digitalpolitik geschwächt, weil doch einige Personen, die sich da sehr hervorgetan haben, nicht wiedergewählt wurden und es auch schwierig ist, mit Digitalisierung als politisches Thema Campaigning zu betreiben, wie ich selber gemerkt habe in meinem Wahlkampf, weil die Leute einfach entweder sehr lange an das Thema hat die Leute nicht interessiert, man findet, es ist zu komplex. Man übernimmt dann auch sehr schnell gewisse Stories, die bei näherem Hinschauen dann so nicht stimmen. Und das ist für mich sehr problematisch, weil dann die ganze Debatte immer so schwenkt zwischen absoluten Dystopievorstellungen, die nicht gerechtfertigt sind, und absolut übertriebenen Versprechungen, die auch nicht gerechtfertigt sind. Und ich würde mir da wünschen, dass man so einen gewissen, wie soll ich sagen, Digitalisierungsrealismus finden würde. Mich erinnert Digitalpolitik teilweise so ein bisschen an die Umweltpolitik in den 70er Jahren. Es interessiert nur sehr wenige Leute und dort gibt es dann so ein bisschen die Realis und die Fundis, die dann miteinander streiten. Aber so die breite Diskussion in der Gesellschaft, die fehlt mir und das müsste eigentlich schon längst stattfinden.
Das heißt, du hast das Gefühl, die Schweiz oder die Welt, wir haben uns auch nicht gut vorbereitet auf diese digitale Revolution. Oder?
Ja, absolut. Also ich denke, man hat da das sehr lange nicht richtig eingeschätzt. Und deshalb finde ich eben gerade dieses Feld der digitalen Transformation so spannend, weil es nicht nur darum geht, etwas, das wir bereits jetzt heute machen, halt einfach mit Hilfe elektronischer Mittel zu machen, sondern wirklich die grundlegende Frage zu stellen, wie könnten wir das transformieren, wie könnten wir das anders machen, wie könnten wir das einfacher machen, dank der digitalen Möglichkeiten.
Du musst jetzt hier keinen großen Plan auslegen, das ist ja auch. Aber so in Grundzügen, hast du hier eine Antwort, oder?
Ja, ein Thema, das auch von der Verwaltung so erkannt wurde, ist sicherlich der Austausch von Daten, insbesondere in einem föderalen Staat wie der Schweiz, zwischen den verschiedenen Staatsebenen. Bereits 2017 hat sich die Schweiz eigentlich verpflichtet dazu, das sogenannte Once-Only-Prinzip umzusetzen. Das heißt, in der Interaktion mit Behörden musst du eine Information nur einmal abgeben und danach ist die digitale Landschaft der Verwaltung so schlau, dass sie diese Daten sinnvoll zusammensetzt. Aber wir alle wissen, dass wir auf jedem Formular, das uns entgegenschwirrt, dreimal die AHV-Nummer, fünfmal den eigenen Namen, zigmal die eigene Adresse und so weiter liefern müssen. Also Informationen, die eigentlich schon vorhanden sein müssten, die aber einfach nicht schlau verknüpft werden können, weil die meisten Daten aktuell in Silos organisiert sind und da eben nicht übergreifend zwischen den Behörden gut ausgetauscht wird. Also der Datenaustausch ist sicher eines. Und das andere Thema ist das Thema elektronische Identität, aber da geht es jetzt auch in der Schweiz langsam vorwärts.
Du warst ja und bist in vielen Vereinen und Organisationen engagiert, oftmals auch abends und an den Wochenenden und wahrscheinlich mehr als der oder die Durchschnittsschweizerin oder Schweizer. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Hast du manchmal das Gefühl, das wird zu wenig gutiert?
Nein, die Hauptmotivation hinter diesen Engagements ist ja nicht unbedingt, dass man dafür Lob oder sonstige Vorteile kriegt, sondern wenn mich Leute dazu motivieren möchten, sich bei ihnen im Verein zu engagieren oder eine ehrenamtliche Tätigkeit zu übernehmen, dann müssen sie mir eigentlich mehr pitchen, dass das für mich spannend ist. Also das ist nicht der Hauptgrund der Motivation. Was man aber schon sagen kann, ist, dass man je mehr man sich engagiert und vor allem auch je länger man sich engagiert, man halt realisiert, dass vielleicht einfacher ist während dem Studium wie während einem Vollzeitjob, dass das einfacher ist in der Schule wie dann später. Und man sieht dann halt, okay, diese Engagements, die kommen auch mit Kosten, vor allem in terms of Zeit, Aufmerksamkeit, dann teilweise auch auf Flexibilität oder dass dann halt Veranstaltungen stattfinden, an die man gehen sollte, wenn auch zu einem Zeitpunkt, bei dem es für einen vielleicht nicht passt. Wo ich ein bisschen das Gefühl habe, dass es zu wenig, wie so gutiert ist vielleicht zu extrem, aber dass die Wertschätzung etwas höher sein könnte, formulieren wir es mal so, ist, dass eigentlich in keiner Bewerbung, die ich bis jetzt geschrieben habe, dieses zusätzliche ehrenamtliche Engagement eine Rolle gespielt hat. Und das finde ich etwas schade, weil man durch diese Tätigkeiten sehr viele Skills und Erfahrungen sammeln kann, die in anderen Kontexten extrem wertvoll sein könnten. Sei das Führungsverantwortung, sei das Selbstorganisation, seien das andere Skills von Kommunikation über Konzeptplanung, Projektmanagement etc. Also eigentlich Sachen, die man wirklich in anderen Kontexten, Berufen ebenso nutzen kann. Und ich finde das etwas schade, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber das zumindest in meiner Wahrnehmung nicht ja, nicht wirklich wertschätzen. Es gab dann auch immer wieder mal Diskussionen mit Vorgesetzten, so okay, jetzt musst du da schon wieder irgendwie wohin oder musst irgendwie freinehmen für etwas oder muss das denn sein? Das gilt natürlich nicht nur für Vereine, sondern zum Beispiel auch fürs Militär. Also mein erster Chef konnte mit Militär überhaupt nichts anfangen und war dann immer so ein bisschen genervt, wenn ich dann mit dem Zettel kam und sagte so, hey, ich muss jetzt wieder ein paar Wochen gehen. Ich sage, schon wieder, kannst du wenigstens den Laptop mitnehmen, dass du noch ein bisschen nebenher arbeiten kannst. Von daher habe ich schon das Gefühl, dass es so ein bisschen eine Spannung gibt oder eine Inkongruenz zwischen dem Anspruch, den die Schweizer Bevölkerung doch schon noch hat, so okay, das Milizsystem ist wirklich wichtig hier. Viele Vereine, viele Organisationen leben davon, dass Leute ihre Freizeit opfern. So, das ist der Anspruch oder die Ambition. Und die Realität ist dann, okay, das ist aber schon schwierig zu vereinen mit einem Leben und bedingt auch gewisse Privilegien. Also ich kenne einige Leute, die sich in Vereinen engagieren, die dann auch darauf angewiesen sind, dass ihr Sekretär oder ihre Sekretärin, die sie eigentlich über die Arbeit haben, dann teilweise dort noch Vereinsaufgaben übernimmt, weil sonst ginge das auch nicht. Und da muss man sich dann schon fragen, okay, ist das eine gesunde Balance?
Ist es eigentlich so, dass wenn man mal in einem Verein engagiert ist oder in mehreren Vereinen, dass man dann auch immer mehr Anfragen erhält, weil die Leute wissen, man ist engagiert?
Ja, also ich meine, viele Vereine, bei denen ich mich engagieren, haben dann auch wieder einen Connex zur Studienstiftung und dann kennt man sich ohnehin schon persönlich und dann sind das auch so ein bisschen die ähnlichen Leute, die gerne solche Engagements annehmen. Und definitiv mit der Erfahrung kann man dann auch besser einschätzen, okay, was für ein Aufwand ist mit einem bestimmten Posten verbunden. Und am Anfang lässt man sich vielleicht noch relativ schnell über Quatschen etwas zu tun und mit der Zeit merkt man dann, okay, nein, wenn ich ehrlich bin, das ist vielleicht dann zu viel Aufwand oder ich habe das Gefühl, ich könnte diese Rolle dann nicht mit der nötigen Aufmerksamkeit ausüben und dann lässt man es dann lieber sein.
Mhm. Bei diesem Verein und Projekten, den du tätig bist, mir ist aufgefallen in deinem Lebenslauf, du hast viele oder einige Projekte und Vereine selbst gegründet oder bist Mitgründer, wie beispielsweise bei der Operation Libero, die hast du mitgegründet und warst auch im Vorstand, ein Vorstandsmitglied der Operation Libero. Oder du hältst auch einige Vorstandsämter inne, die du ehrenamtlich ausübst. Beispielsweise als Vorstandsmitglied bei der Kreispartei 3 der FDP Zürich. Mhm. Ich nehme jetzt einfach mal an, es ist ehrenamtlich.
Ja, das ist es. Also außer einem Weihnachtsessen ist da nicht viel zu holen.
Da wollte ich fragen, übernimmst du gerne Verantwortung?
Ja, ich denke, das kann man schon so sagen. Allerdings nicht, weil ich Verantwortung als Selbstzweck sehe oder das irgendwie per se toll finde, sondern einfach, weil es für mich die zwingende Kehrseite ist, davon Sachen gestalten zu können. Also wenn man Dinge umsetzen möchte, Dinge ändern möchte, dann bedingt das auch, dass man halt für gewisse Überlegungen oder Aktivitäten dann auch die Verantwortung übernimmt.
Ich finde aber, also du hast schon sehr viele Vorstandsämter oder sehr viele Ämter und oder sehr viel Mitglied in sehr vielen Vereinen. Wie schaffst du es, das alles nebeneinander zu managen? Also, dass es zeitlich, dass du noch, oder hast du noch Zeit für dich? Das ist die bessere Frage.
Ja, das ist wirklich eine gute Frage, weil man kann schon sagen, dass ich da, wie viele andere sehr engagierte Leute auch, halt auch bis zu einem bestimmten Grad auch so ein bisschen reingezogen wurde. Oder eben eines ergibt sich dann aus dem anderen. Man lernt durch Vereine neue Leute kennen, lernt neue Projekte kennen. Und dieser Trieb, Sachen anzupacken, der lässt halt nicht nach und kann dann dazu führen, dass man vielleicht auch zeitweise bei zu vielen Dingen mitmacht und dann halt auch merkt, hey, irgendwie nimmt das so ein bisschen die Leistung ab oder ich habe gar nicht mehr so viel Zeit für andere Dinge, sei das jetzt für Hobbys, für Sport, für andere Geschichten. Ich habe zum Beispiel früher häufig einfach gerne irgendwie selbst kleine Projektchen umgesetzt, sei das etwas zu programmieren oder etwas rumzubasteln. Das mache ich jetzt seit mehreren Jahren nicht mehr und möchte ich eigentlich gerne wieder stärker machen. Was dann aber halt bedingt, dass man halt dann eben bei gewissen anderen Commitments sagen muss, hey, vielleicht sollte ich hier dieses Amt abgeben oder vielleicht sollte ich bei diesem Verein etwas kürzer treten. Also das ist schon eine Challenge.
Hast du auch schon ein Engagement, ein Amt wieder abgelegt?
Ja.
Okay, weil es gibt ja viel, das ist ja oft so im Verein, dass man dann einfach das so ausfaden lässt. Also man kommt einfach nicht mehr an die Treffen und dann immer weniger und dann ist man irgendwann, wird man einfach ausgeschlossen. Aber so selbstbestimmt, ich habe das Gefühl, relativ wenige Leute machen das so selbstbestimmt.
Ja, das sollten aber definitiv viel mehr Leute mehr machen, mich selbst mit einbeschlossen, weil wenn man sich dann zu diesem Entscheid durchringen kann, fühlt es sich eigentlich meistens gut an danach, weil dieses Ausfaden, wie du es genannt hast, das ist für keine involvierte Partei eine gute Lösung, weil für einen selber ist es unbefriedigend, weil man dann trotzdem nicht ganz abschließen kann damit und das immer noch so ein bisschen Mindspace braucht und besetzt. Für die anderen Leute, die ja die Arbeit, die anfällt, machen müssen und auf weniger Schultern verteilen müssen, ist es auch unbefriedigend. Deshalb ist es eigentlich sinnvoller, wenn man klar kommuniziert und sagt, hey, so spannend ich das finde oder so sehr mich das interessieren würde und so gerne ich auch Zeit mit euch verbringe, aber das ist jetzt einfach zu viel oder das liegt aktuell nicht drin. Vielleicht können wir sonst mal irgendwie was machen oder punktuell zusammenarbeiten, aber dieses Amt muss ich abgeben.
Das hast du schon gemacht.
Ja, ja. Nicht so, noch nicht ganz so oft, wie ich vielleicht dann rückblickend gerne würde, aber immer mehr, ja.
Ja, ja. Jetzt bist du ja auch Assessor für die Schweizerische Studienstiftung und prüfst bei Auswahlseminaren, ob die Bewerber und Bewerberinnen für eine Förderung geeignet sind. Wie wichtig ist dir bei deiner Beurteilung jeweils das gesellschaftliche Engagement der Bewerber und Bewerberinnen?
Ich muss da immer ein bisschen an meine eigene Bewerbungssituation zurückdenken, weil jetzt hast du ein großes Thema daraus gemacht, dass ich zurzeit oder in den letzten Jahren sehr engagiert war. Aber als ich mich für die Studienstiftung beworben habe, war ich in keinem einzigen Verein tätig. Ich war in keinem Sportverein, ich hatte nichts gegründet. Ich hatte sehr viele Freifächer, die ich besucht hatte, einfach weil das für mich die sinnvollste Möglichkeit war, meine Neugier zu stillen oder irgendwie meine Energie zu bündeln. Aber wenn man jetzt quasi sagen würde, wir nehmen nur Leute auf, die sich in irgendwie drei Vereinen engagieren, dann wäre ich nicht aufgenommen worden. Für mich ist der Zweck des Assessments deshalb auch eher zu sagen, was ist das Potenzial einer Person und nicht unbedingt, natürlich ist ein Element davon, was hat man schon geleistet, aber es geht auch so ein bisschen darum, was hat eine Person für Ziele oder für ein Potenzial. Und da ist dann das gesellschaftliche Engagement definitiv wichtig, weil man kann in zig Vereinen sein und trotzdem relativ, wie soll ich sagen, wenig Impact haben für die Gesellschaft. Also wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, in drei Sportvereinen ist und in diesen Sportvereinen jeweils, keine Ahnung, die GV organisiert oder Kassier ist, nicht um jetzt diese Ämter irgendwie klein zu sprechen, aber für mich ist es nicht so einfach zu sagen, nur weil man sich in einem Verein engagiert, macht einem das zu einer besseren Person. Das nicht, sondern gesellschaftliches Engagement geht weit darüber hinaus. Mhm. Und um deine Frage jetzt noch kurz zu beantworten, das Engagement oder das gesellschaftliche Engagement ist wichtig. Die schwierige Frage ist aber, wie messen wir das oder wie können wir das festmachen? Und für mich würde es eben zu kurz greifen, wenn man sagt, ja, es geht einfach darum, dass man bei vielen Vereinen Mitglied ist, weil, wie wir das vorhin kurz auch angesprochen haben, solches Engagement muss man sich bis zu einem bestimmten Grad auch leisten können. Das heißt, wir müssen das dann auch immer im Gesamtkontext der Lebenssituation einer Bewerberin oder eines Bewerbers sehen. Deshalb ist mir eigentlich fast wichtiger, was das Potenzial oder die Vision einer Person ist.
Vielleicht eine Frage dazu. Du hast ja jetzt eben gesagt, du hast zu Beginn oder als du dich beworben hast, als du am Assessment warst, selbst als jemand, der gefördert werden wollte, du hast dort das kein Engagement gehabt und oder jetzt nicht so eben in einem Verein
kein
oder
klassisches
so.
Engagement,
und jetzt hast du ja sehr viele Engagements und hat die Schweizerische Studienstiftung dir irgendwie, hat das unterstützt, diesen Weg zu mehr gesellschaftlichem Engagement, oder?
Ja, unterstützt wahrscheinlich schon, doch einfach dadurch, dass man mehr Austausch hatte mit Leuten, die sich bereits in solchen Gremien engagieren, dass man um Leute herum ist, die einem auch einfach mal aufzeigen, hey, das ist auch möglich, dass du deinen eigenen Verein gründest, weil für mich war das immer so ein bisschen ein Buch mit sieben Siegeln, das wirkte sehr ernst für mich als Jugendlichen, so, oh, das ist ja super wichtig, dann gibt's ja diese Versammlungen und dann gibt's ja diese Statuten und das müssen Juristen schreiben. Das wirkte alles so sehr ernst, sehr erwachsen und sehr so ein bisschen fast schon abschreckend. Und das Umfeld der Studienstiftung hat da geholfen, diesen Schrecken ein bisschen zu nehmen oder auch diese komplett falsche Einschätzung davon, was ein Verein ist, wegzunehmen und das Coole daran zu zeigen, eben, dass man nämlich Sachen umsetzen kann, dass man mit anderen Leuten zusammen etwas verändern kann.
Als Geförderte der Studienstiftung hast du ja seinerzeit einige Veranstaltungen besucht. Mhm. Gibt es ein bestimmtes Erlebnis, das dir in guter Erinnerung geblieben ist und vielleicht sinnbildlich für die Studienstiftung stehen könnte?
Ja, da gibt es super viele Erlebnisse, sei das Intellectual Tools, bei denen man neue Sachen gelernt hat, oder Sommerakademien, bei denen man sich mehr austauschen konnte mit anderen Leuten. Das Erlebnis, das für mich so ein bisschen sinnbildlich steht, weil es vor allem diesen interdisziplinären Charakter gut betont hat, war eine Lesegruppe, die ich während meines Masters besucht habe. Die wurde damals organisiert von einem anderen Studienstifter, der an der EPFL studierte, im Bereich Robotik. Und das war jetzt vor über 10 Jahren fast. Und wir haben uns in dieser Lesegruppe mit der Frage beschäftigt, ob Roboter eigentlich auch Rechte brauchen, oder es war so ein bisschen eine coole Mischung aus einerseits Science Fiction, es gibt ja diesen berühmten Autor Isaac Asimov mit seinen 3 Gesetzen für die Robotik, haben dann aber auch den aktuellen Stand der autonomen Systeme wie selbstfliegende Drohnen etc. uns angeschaut und uns überlegt, hey, wenn solche Systeme kommen werden, wenn die immer wichtiger werden und vielleicht sogar mal Entscheidungen treffen, was passiert, wenn ein selbstfahrendes Auto jemanden anfährt, wer ist dann schuld, der Hersteller, der Programmierer? Solche Fragestellungen haben wir da im Rahmen der Lesegruppe versucht zu beleuchten. Und damals, als ich das irgendwie anderen Leuten erzählt habe, war es so, okay, ja, ist ein bisschen schräg, aber in der Lesegruppe für die Leute, die sich da engagiert haben, war das so wie klar und toll und spannend und super Austausch, weil wir hatten Philosophen, wir hatten Völkerrechtler, wir hatten Maschinenbauer, wir hatten IT-Spezialistinnen. Und die Studienstiftung hat diese Lesegruppe gefördert oder möglich gemacht. Und das ist für mich so jetzt einfach ein konkretes Erlebnis zu nennen, das für mich sinnbildlich steht. Man bringt Leute zusammen mit unterschiedlichem Hintergrund, vereint aber durch halt Neugier und ein Interesse daran, an spannenden Fragen zu arbeiten, und schafft den Raum dafür, dass sich diese Leute austauschen können.
Ich würde sagen, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, lieber Nicola. Ich möchte mich herzlich für dieses wunderbare Gespräch bedanken. Wir werden deine Webseite und die der Swiss Digital Initiative gerne in den Shownotes verlinken. Ich wünsche dir weiterhin eine erfolgreiche Zukunft in der digitalen Welt und auch sonst alles Gute auf deinem weiteren Weg.
Vielen Dank.
Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen danke ich herzlich fürs Zuhören, Mitdenken und Dabeisein. Diesen Podcast können Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. So stellen Sie sicher, dass Sie keines der Gespräche mit weiteren Persönlichkeiten aus dem Netzwerk der Schweizerischen Studienstiftung verpassen. Wenn Sie uns bereits abonniert haben, vielen Dank, es freut uns wirklich sehr. Falls Sie Feedback, Anregungen oder Ideen mit uns teilen wollen, senden Sie uns diese bitte per Mail an info@studienstiftung.ch. Wir freuen uns auch darüber außerordentlich. Vielen Dank und bis bald.
Begegnungen et Fonditudes. Ein Podcast der Schweizerischen Studienstiftung. Inspirierende Gespräche mit dem Netzwerk der Stiftung.